Dieser Podcast wird präsentiert von der Bank Austria und der ErgoVersicherung für Frauen, die vorausdenken. Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Salzburg, Mozartkugeln, Festspiele und eine wunderschöne, aber teure Altstadt. Was die meisten wohl nicht mit der Festspielstadt an der Salzach assoziieren, Kommunismus. Bis jetzt. Denn bei den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen holt ein kommunistischer Kandidat den zweiten Platz. Und zwar so knapp hinter der SPÖ, dass es jetzt zur Stichwahl kommt. Der bisherige ÖVP-Bürgermeister ist in jedem Fall abgewählt. Wir sprechen heute darüber, ob die Stadt Salzburg nun tatsächlich einen kommunistischen Bürgermeister bekommt, was hinter dem Linksruck steckt und ob sich rechte Parteien in ganz Österreich fürchten müssen. Stefanie Rueb, du berichtest für den Standard aus Salzburg, wo gestern am Sonntag Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen stattgefunden haben. Und da war ja jetzt seit Monaten schon die Spekulation ganz groß, ob bei diesen Wahlen der kommunistische Umsturz kommen wird, in Salzburg, in der Stadt vor allem. Wie war denn jetzt das finale Ergebnis und vor allem, wie überraschend war es für dich gestern?
Also es ist nicht ganz der kommunistische Umsturz gekommen, weil stärkste Partei ist noch immer die SPÖ, aber zweitstärkste sind die Kommunisten. Es war für mich weniger Überraschung, dass die Kommunisten Zugewinne verzeichnen. Das war eher absehbar, aber wie hoch die Zugewinne waren, ist doch erstaunlich. Ich war mir zwar sicher, dass da kein Michael Dankl, der Spitzenkandidat der KPÖ, in die Stichwahl kommt, aber dass auch die KPÖ Plus als Partei so gut abschneidet und nicht nur der Dankl als Bürgermeisterkandidat, war eher eine Überraschung. Die ÖVP wurde für ihre Politik des Stillstandes in den letzten Jahren sehr abgestraft, nämlich mit einem Minus von 16%.
Bei FPÖ und Grünen hat es wenig Veränderung gegeben, kann man vielleicht noch ergänzen. Das heißt, entgegen dieses Rechtsrucks, den wir da in den letzten Monaten und Jahren für ganz Österreich ein bisschen vorausgesagt hatten, sehen wir da jetzt in der Stadt Salzburg ein gutes Ergebnis für die SPÖ, vor allem auch ein sehr gutes Ergebnis für die KPÖ mit einem guten zweiten Platz. Das ist doch ein bisschen überraschend, weil wenn viele Menschen an Salzburg denken, dann fallen einem vielleicht die Festspiele ein, Mozart und so weiter. Ich kann aus Erfahrung sagen, Festspieltickets sind nicht ganz günstig, sind eher die Proben, wo man als junger Mensch auch mal gut dazukommt. Wie passt denn das zusammen? Gerade diese schöne, aber auch teure Altstadt, Villen in Außenbezirken und auf der anderen Seite jetzt ein linker und vor allem auch ein kommunistischer Erfolg in der Stadt Salzburg.
Ja, das ist ja ein bisschen die eine Seite von Salzburg, die wahrscheinlich nach außen hin bekannter ist und ein bisschen leichter vorstellbar in dieser barocken Umgebung. Aber es gibt auch ein bisschen ein anderes Salzburg. Also Salzburg hat auch Stadtteile, die viel dichter besiedelt sind und in denen nicht unbedingt die Menschen wohnen, die sich eine Festspielkarte leisten. Und besonders in diesen Wahlbezirken ist die Wahlbeteiligung am meisten am geringsten, weil sich die Menschen einfach von der Politik überhaupt nicht mehr abgeholt fühlen. Und genau dort hat die KPÖ auch angesetzt und ist im Wahlkampf am präsentesten in diesen Stadtteilen wie in Lehn in der Elisabeth-Vorstadt, wo bei der letzten Wahl nur mehr 30% irgendwie wählen waren und versucht eben da die Wählerstimmen von Nichtwählern zu gewinnen. Und das ist irgendwie auch der Grund, warum sie manchmal sehr gut abschneiden in diesen Wahlvierteln. Dazu muss man sagen, dass die KPÖ eben dort den Menschen zuhört und die sich dann auch wieder gehört fühlen. Und ganz grundsätzlich ist Salzburg ganz und gar nicht eine der bürgerlichsten Städte Österreichs, wie man dann immer glaubt, auch wenn es nach außen hin so scheint, sondern ist eigentlich eine traditionell rote Hochburg immer schon gewesen. Also es ist eigentlich meist ein SPÖ-Bürgermeister in Salzburg als Stadtoberhaupt im Amt gewesen. Dass Harald Bräuner, der Vorgänger jetzt von der ÖVP, damals Bürgermeister wurde, ist eher einer Ausnahmesituation geschuldet. Das war zu diesem Zeitpunkt, wo sein Vorgänger Heinz Schaden gerade in den Finanzskandal verwickelt war. Und die Wiederwahl ist auch eher dem Rückenwind vom Bund irgendwie zuzurechnen, wo eben Sebastian Kurz sehr groß war.
Das heißt, das ist vielleicht eher ein Zurück in Richtung linke Dominanz in der Stadt Salzburg. Und ganz besonders interessant ist da jetzt natürlich der neueste Kandidat aus dieser Riege, eben der kommunistische Kandidat Karl-Michael Dankl. Du hast gerade schon angesprochen, dass der sehr viel versucht, auch NichtwählerInnen abzuholen, sich sehr menschennah gibt. Ich habe auch jetzt in der Wahlberichterstattung gesehen, zur Wahlkabine ist er mit so einem Baby umgeschnallt gegangen am Wahltag. Was ist denn das für ein Typ? Kannst du über den ein bisschen erzählen? Was will der für Politik machen?
Ja, ich denke, dass Karl-Michael Dankl sogar mehrere Typen in sich vereint und deswegen bei mehreren Menschen ganz gut ankommt. Insgesamt würde ich sagen, er kommt an gut bei den Menschen, weil er Themen direkt anspricht, den Menschen zuhört und sich dann auch um ihre Probleme tatsächlich kümmert. Das ist was er sich bei den Grazer Kommunisten abgeschaut hat und auch sehr erfolgreich in Salzburg umgesetzt hat. Das sind diese Sozialberatungsstunden. Und im Zuge dessen hilft man nicht nur bei Bürokratie oder Ähnliches, sondern gibt auch Teile des Politikergehalts ab. Alleine im Vorjahr hat Karl-Michael Dankl 26.000 Euro seines Politikergehalts, das was er bekommt als Clubobmann und als Gemeinderat, an Menschen in Notlagen umverteilt. Er selbst nimmt nur 2.300 Euro vom ganzen Politikergehalt. Das ist, wie er immer sagt, ein durchschnittlicher Facharbeiterlohn. Er ist Historiker und Teilzeit auch noch immer als Kulturvermittler im Salzburg-Museum tätig. Das macht er neben seinen Politikerberufen noch. Und ich denke, das mit mehreren Typen vereinen ist, junge Wähler spricht er auch damit an, dass er auf Social Media sehr präsent ist und sehr witzige Videos macht, wo er politische Inhalte sehr heruntergebrochen rüberbringt. Und auch damit so Aussagen, wo er eben manchmal frech sagt, er möchte im Landtag die größte Nervensäge der ÖVP sein, was er, glaube ich, auch ganz gut geschafft hat in der Zwischenzeit. Und für ältere Wähler erfüllt er auch ein bisschen so dieses Klischee des perfekten Schwiegersohns, der einfach so ein normaler Typ ist und sich auch immer wieder von seiner privaten Seite zeigt. Du hast das Beispiel genannt, dass er mit seiner kleinen Tochter halt wählen geht, wie es auch andere Politiker machen. Aber er zeigt halt dann auch immer wieder so Dinge aus seinem Privatleben, etwa, dass er gern Sandburgen baut oder Bogenschießen tut oder so irgendwas. Dadurch wird er sehr nahbar für die Menschen.
Die Salzburger Stadtpolitik muss auch die Menschen am Schirm haben, die nicht superreich sind, die sonst keinen so guten Draht in die Politik haben und das ist nicht richten können.
So wie einer von uns so auf die Art.
Aber ich glaube, so das Klischee des extremen Kommunisten in Mao Zedong-Anzug, das verkörpert er weniger, oder?
Das verkörpert er eigentlich überhaupt nicht. So ganz linksradikale Attitüden sind ihm komplett fremd. Das kommt auch daher, dass Karl-Michael Dankl ja politisch eigentlich von den jungen Grünen kommt, die damals, wie er sogar Bundesobmann war, der jungen Grünen auch von der Partei ausgeschlossen wurde und erst dann zur KPÖ wechselte, nachdem er eine neue politische Heimat gesucht hat.
Und so inhaltlich war jetzt das ganz große Thema eben das Wohnen, wo sich auch die KPÖ draufgesetzt hat, oder?
Ja, absolut. Das war eines der wichtigsten Themen in der Stadt.
Was ich auch so spannend finde an dem Ergebnis, wir haben jetzt die SPÖ auf Platz 1 und die KPÖ mit einem wirklich sehr starken Zugewinn auf Platz 2. Was auch insofern spannend ist, dass diese Sozialthemen, das leistbare Wohnen, da könnte sich ja auch die SPÖ ganz massiv draufsetzen. Hat da die SPÖ irgendwie in den letzten Jahren oder auch im Wahlkampf jetzt die Flanke offen lassen und dieses Feld so quasi der KPÖ überlassen, um sich da die Stimmen abzuholen?
Also ich glaube, die Flanke aufgelassen hat diesmal bei dieser Wahl keine der Parteien, weil das leistbare Wohnen das bestimmende Thema war, hat jede Partei das plakatiert, ob sie es jetzt in den letzten 5 Jahren in der Stadtregierung umgesetzt hat oder nicht. Sogar die ÖVP hat plakatiert, sie setzen sich ein für leistbares Wohnen und auch die FPÖ. Also da gab es bei der FPÖ zum Beispiel kein einziges Plakat, wo irgendwie dieses klassische Thema Ausländer rausgekommen ist, sondern auch sie sagen leistbare Mieten und so. Das heißt, nach diesem Erfolg der KPÖ bei der Landtagswahl schon konnte keiner bei diesem Thema vorbei, weil die KPÖ dieses Thema einfach monothematisch sehr gut besetzt hat. Die SPÖ, auch die haben plakatiert für leistbares Wohnen und ist auch sicher eine Partei, die sich auch immer wieder dafür eingesetzt hat, hat aber in der letzten Phase, in der letzten Legislaturperiode sehr wenig umsetzen können, weil einfach da auch die ÖVP eher in die Richtung Eigentumshilfe und Eigentumsförderung gegangen ist und da hat man sie nicht durchsetzen können. Die SPÖ ist ein bisschen eine andere Strategie gefahren und hat sich als einzige Partei sehr auf dieses Verkehrsthema und auf den S-Link gesetzt. Das ist die Verlängerung der Lokalbahn in Salzburg, die durch die Stadt Salzburg unterirdisch geführt werden soll und die eigentlich von der ÖVP sehr thematisiert und besetzt wird und die wollen das jetzt umsetzen. Die SPÖ war in Salzburg die einzige Partei, die sich gegen dieses Projekt, also gegen diese unterirdische Variante ausgesprochen hat und sich da sehr auf dieses Verkehrsthema gesetzt hat.
Das heißt, auch das dürfte gezogen haben bei den Wählerinnen und Wählern. Jetzt war das Ergebnis zwischen SPÖ und den Kommunisten im gestrigen Wahlgang so knapp, dass es noch zu einer Stichwahl kommen wird. Wer denn am Ende tatsächlich Bürgermeister werden wird, eben Bernhard Auinger von der SPÖ oder Karl-Michael Dankl von der KPÖ. Du hast gerade schon erzählt, was für eine interessante Dynamik sich da im Wahlkampf jetzt schon entwickelt hat, eben mit diesem leistbaren Wohnen sogar auf Seiten der FPÖ und der ÖVP. Wie denkst du denn, wird es da jetzt weitergehen und auf welchen Ausgang wirst du tippen bei dieser Stichwahl in 2 Wochen?
Ja, es ist ja eben nicht mehr viel Zeit. Also wie man in 2 Wochen dann noch schnell die eigenen Positionen absteckt, wird spannend werden. Der Bernhard Auinger ist heute früh schon in den Wahlkampf gestartet. Im Morgenjournal hat er schon gesagt:
Keine Frage, es gibt Probleme, wo sich eine Oppositionspartei, und das macht der Kai Dankl ja sehr, sehr gut, er verspricht das Blaue vom Himmel, auch auf den Plakaten, halbe Miete und so weiter, wissentlich, dass er das natürlich nie umsetzen kann.
Und er beruht immer darauf, dass er das breitere Angebot hat für die Menschen und nicht nur redet, sondern auch Sachen umsetzt und auf seine Erfahrung ein bisschen setzt. Seine Erfahrung ist auch die, dass er jetzt schon zum 3. Mal in eine Stichwahl geht, weil er es 2-mal nicht geschafft hat gegen den ÖVP-Kandidaten. Und schauen wir mal, ob der 3. Versuch gelingt. Bei der KPÖ, die haben sich zuletzt im Wahlkampf auch ein bisschen zurücklehnen können, weil eigentlich die ÖVP den Wahlkampf für sie ein bisschen übernommen hat, indem man immer dieses Gegensatzpaar Greibich oder Kommunismus wählt, die ÖVP oder die Kommunisten. Die Salzburger haben jetzt gewählt, sie haben sich für die Kommunisten entschieden. Interessant wird, wie die KPÖ jetzt diesen Wahlkampf in den nächsten 2 Wochen noch anlegen wird, ob da noch viel kommt oder ob das Pulver schon verschossen ist.
Also es bleibt spannend, ob der kommunistische Umsturz light noch kommt und was vor allem nach der Stichwahl in 2 Wochen dann noch passiert. Wenn wir jetzt ein bisschen größer noch schauen über die Stadt hinaus, dann ist ja das Spannende, dass wir seit dem vergangenen Jahr im Bundesland Salzburg eine doch auch überraschende schwarz-blaue Regierung haben, eine sehr rechte Regierung dort. Ist jetzt diese Konzentration auf linke Parteien in der Stadt schon so die Gegenbewegung zu dieser Entwicklung im Land?
Also ich gehe nicht davon aus, dass das schon eine Gegenbewegung ist, weil, wie vorher schon erwähnt, die Stadt Salzburg ist ja traditionell eher rot dominiert und das Land Salzburg hingegen schwarz dominiert. Das heißt, in den Landgemeinden schneidet die ÖVP immer recht gut ab und hat auch bei dieser Wahl wieder die Mehrheit erreicht. Spannend wird aber, wie nun eine linke Stadtregierung ihre Vorhaben umsetzen will, weil bei ganz vielen Vorhaben brauchen sie auch das Land dazu, also die Landesregierung. Zum Beispiel beim vorher angesprochenen S-Link. Wenn jetzt die linke Stadtregierung beschließt, wir machen den jetzt nicht unterirdisch, sondern oberirdisch und dafür werden die Autos aus der Stadt verbannt, dann ist das zwar gut, wenn es eine linke Mehrheit dafür gibt und das durchsetzen will, aber um dieses Vorhaben überhaupt finanzieren zu können, brauchen sie wiederum die Landesregierung dazu, weil die halt mitbezahlen sollen. Und eben da wird es interessant, wie diese Dynamiken sich dann aufstellen, die sehr linke Stadt gegen das eher rechte Land.
Sehr viele spannende politische Dynamiken in Salzburg. Und ob jetzt dieses sehr gute Abschneiden der kommunistischen Partei in der Stadt Salzburg auch die österreichische Politik bis nach Wien durcheinander bringen wird, das analysieren wir gleich noch. Vielen Dank mal an Stefanie Ruheb in Salzburg und wir sind gleich zurück.
Sind Sie auch so eine, die immer vorausdenkt? Sie denken an die Jausenboxen für die Kinder, an die Geburtstagsmuffins für die Kollegin und rechtzeitig an die Arzttermine Ihrer Mutter. Apropos rechtzeitig, haben Sie schon mal an Ihre Pension gedacht? Ein Teilzeitjob reduziert Sie leider empfindlich. Reden wir über Ihre Vorsorge. Kommen Sie in die Bank Austria. Wir beraten Sie gern zu den Lebensversicherungen unseres langjährigen Partners ERGO. Bank Austria.
Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema.
Also fast jedem.
True Crime. Thema des Tages.
Lohnt sich das?
Inside Austria.
Serienreif.
Besser Leben.
Rätsel der Wissenschaft.
Edition Zukunft.
Und, und.
Aber nicht jeder hat die Zeit, das alles zu hören.
Und manchmal möchte man sich einfach nur ein paar Minuten beschallen lassen.
Ich bin Scholt Wilhelm.
Und ich bin Margit Ehrenhöfer.
Ab sofort bringen wir auch Highlights unserer Podcasts.
Für zwischendurch, wenn mal weniger Zeit ist.
Diese kurzen Ausschnitte nennen wir Shorts.
So wie eine kurze Hose.
Oder eine kurze Geschichte.
Okay.
Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Man muss auf jeden Fall noch dazu sagen, dass in vielen anderen Gemeinden in Salzburg durchaus die ÖVP eben viel bessere Wahlergebnisse bekommen hat als in der Stadt Salzburg. Aber mit diesem spannenden Linksruck in der Stadt Salzburg haben wir eben auch das erste größere Wahlergebnis in diesem Jahr, in diesem Superwahljahr 2024 gesehen, mit dem Finale bei der Nationalratswahl im Herbst. Katharina Mittelstädt, leitende Redakteurin Innenpolitik hier beim Standard. Du und ich, wir haben jetzt schon ganz oft gesprochen in Podcasts über diesen vermeintlichen Rechtsruck, den wir in Österreich haben, diese weite Führung der FPÖ, die eben schon sehr lange die meisten Umfragen anführt. Hat denn dieser klare Erfolg für linke Parteien in der Stadt Salzburg vor allem gestern so ein bisschen gezeigt, dass es mit diesem Rechtsruck in Österreich doch noch gar nicht so weit her ist?
Also ausgemacht ist grundsätzlich natürlich ein halbes Jahr vor einer Wahl noch gar nichts. Aber du hast natürlich völlig recht, Tobi. Seit Wochen und Monaten sprechen wir darüber, wie stark die FPÖ in den Umfragen ist. Und da wirkt auch zumindest auf den ersten Blick jetzt dieses Ergebnis doch erstaunlich. Man muss das aber, glaube ich, differenzierter betrachten. Erstens ist es ganz grundsätzlich sehr schwierig, Rückschlüsse von einer kleinen lokalen Wahl auf das ganze Land zu ziehen. Das gilt nicht nur für diese Wahl, das galt eigentlich schon immer. Oder diese Rückschlüsse sind zumindest sehr fehleranfällig. Gleichzeitig muss man auch dazu sagen, was die Frage ja vielleicht auch beantwortet, auf Bundesebene sprechen wir jetzt von Umfragen, die eben diesen Höhenflug für die FPÖ prognostizieren. In Salzburg gab es die aber nicht. Also in der Stadt Salzburg lag der FPÖ Kandidat nie vorne in den Prognosen oder es hat doch eigentlich kein politischer Beobachter oder keine politische Beobachterin angenommen, dass jetzt der FPÖ-Kandidat in die Bürgermeisterstichwahl von Salzburg kommt. Was ich aber finde, was in Bezug auf die FPÖ doch durchaus ganz erstaunlich ist und die Steffi hat es vorher schon kurz angesprochen, ist doch die Geschichte, dass dieses sogenannte Ausländerthema, das ja die FPÖ sonst eigentlich bei fast allen Wahlen immer auch zumindest mit hochzieht und ja auch aktuell irgendwie bundesweit wieder relativ viele Wellen schlägt, auch die ÖVP setzt sich wieder sehr viel auf die Themen Asyl und Migration, dass das nicht zwangsläufig bei jeder Wahl aktuell oder in diesem Superwahljahr, wie du es ja auch schon formuliert hast, das große Thema sein muss. Eben ja, in Salzburg hat die Steffi jetzt ausgeführt, schlussendlich selbst die FPÖ hauptsächlich aufs Thema Wohnen gesetzt im Wahlkampf, weil eben der Kommunist Dankl es geschafft hat, ein anderes Thema, das Thema Wohnen, das Thema Verkehr, ganz oben auf die Agenda zu heben.
Könnte also spannend werden, ob auf Bundesebene die FPÖ sich jetzt auch mehr mit Inflation und Wohnen auch auseinandersetzt in den nächsten Wochen und Monaten bis zur Wahl noch. Was wir vielleicht eindeutiger analysieren können, ist die Situation der ÖVP. Die Bundes-ÖVP wird doch mit Interesse auf diese Wahl geschaut haben, weil eben die ÖVP da sehr klar den Bürgermeistersessel verloren hat. Steffen hat auch angesprochen, dass es vor allem, was das Thema Wohnen angeht, in den letzten Jahren wohl auch bei der Stadt-ÖVP möglicherweise Verfehlungen gegeben hat, die zu dieser Situation für die KPÖ, die da Kapital schlagen konnte, geführt hat. Muss sich die ÖVP jetzt also generell Sorgen machen, dass eben der thematische Wind nicht mehr in ihre Richtung weht?
Ja, ich würde sagen, die ÖVP muss sich generell Sorgen machen, aber jetzt nicht zwangsläufig nur wegen der Salzburg-Wahl. Wie du sagst, ist es natürlich spannend, was bei dieser Wahl jetzt mal passiert ist, weil es eben, du hast es ausgeführt, die erste Wahl in diesem Superwahljahr ist, wo jetzt mal alle hinschauen. Die Steffi hat aber auch schon erklärt und ich glaube, das ist wichtig zu sagen, es ist jetzt womöglich trotzdem nicht groß sinnbildlich für irgendetwas, weil die Stadt Salzburg, auch wenn es irgendwie in den vergangenen Jahren nicht so gewirkt hat, eben eine traditionell rote Stadt war und jetzt eigentlich mehr wieder quasi zu diesen roten Wurzeln zurückgekehrt wurde. Aber der ÖVP-Spitzenkandidat selbst sagt in Salzburg, man kann da nichts schönreden und auf Bundesebene muss sich die ÖVP definitiv Sorgen machen. Was sich nämlich sehr wohl zeigt, auch bei dieser Wahl, ist, die Bundespartei gibt einer Landespartei oder einer Bezirkspartei oder einer Stadtpartei offenbar zumindest keinen Rückenwind mehr. Wenn wir uns zurückerinnern, Der Bürgermeister Harald Bräuner hat ja die vergangene Wahl auch deshalb so fulminant gewonnen, weil Sebastian Kurz damals auf Bundesebene Parteichef war und durchs ganze Land so ein bisschen ein türkiser Ruck ging. Also der hat ein regelrechtes Beben ausgelöst und fast alle Wahlen unter seiner Ägide fielen enorm gut aus, auch wenn er überhaupt nicht zur Wahl stand oder eigentlich mit der regionalen Wahl überhaupt nichts zu tun hatte. Dieser Rückenwind ist nicht nur vorbei, er hat sich womöglich sogar ins Gegenteil verkehrt. Also man hört das ja in der ÖVP auch inzwischen aus gewissen Landesorganisationen, nicht nur in Salzburg, sondern in anderen Bundesländern, die sagen, naja, also eigentlich sind wir froh, wenn die in der Bundesebene möglichst sich ruhig verhalten und uns nicht zu viel hineinpfuschen in die kommenden Wahlen.
Damit es keine Verwirrung gibt, der Bürgermeister in Salzburg hat sehr lange Harald Bräuner geheißen, eben der, der diese vorangegangene Wahl noch in der Zeit von Sebastian Kurz gewonnen hat. Der hat dann zwischendurch angekündigt, nicht mehr anzutreten und hat dann seinen Nachfolger Florian Kreibich abgegeben. Und der hat jetzt eben ein sehr schlechtes Wahlergebnis in Salzburg-Stadt eingefahren. Also Katharina, die bundesweite ÖVP gibt der in der Stadt in dem Beispiel jetzt keinen großen Aufwind, aber glaubst du, dass es andersherum funktionieren könnte? Jetzt ist im vergangenen Jahr bei den Landtagswahlen in Salzburg die KPÖ groß aufs Parkett gekommen, hat da schon einen Erfolg gefeiert. Jetzt eben den noch größeren Erfolg in der Stadt Salzburg. Wird sich das jetzt weiter fortsetzen und könnten eben auch die Kommunistinnen und Kommunisten bundesweit bei den Nationalratswahlen einen Aufwind bekommen?
Das zeichnet sich zumindest überhaupt nicht ab. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, die Salzburg-Wahl ist gerade erst geschlagen. Mal schauen, ob da vielleicht noch irgendwie ein gewisser Aufschwung dann zu verzeichnen sein wird. Aber ich habe mir jetzt gerade noch mal ganz aktuell die Umfragen im Upper-Wahltrend, also die Nachrichtenagentur, die verzeichnet immer alle Umfragen, die gemacht werden in Österreich. Und ich habe mir das jetzt noch mal durchgeschaut, wie die KPÖ da abgeschnitten hat. Und da liegt sie eigentlich in den vergangenen Monaten zwischen 2 und 3%, also noch unter der Schwelle, dass sie überhaupt in den Nationalrat einziehen könnte. Also da ist man weit weg von einem Höhenflug und es wäre bestimmt auch ein sehr schwieriges Unterfangen, dass sich der in den kommenden Monaten noch bis zur Wahl einstellen wird. Die KPÖ wird ja auf Bundesebene auch nicht mit den bekannten Kommunisten Österreichs, also eben mit dem Herrn Dankl oder auch nicht mit LKK aus Graz antreten, sondern mit Tobias Schweiger und Bettina Prochaska. Und viele werden jetzt wahrscheinlich gerade etwas rätselnd reinschauen, weil ich würde behaupten, die allermeisten Menschen kennen die beiden noch nicht.
Es kommt also doch auch auf die Persönlichkeiten an bei den Wahlen. Aber Katharina, jetzt abseits von dieser konkreten Partei, abseits von den Kommunisten, ist es nicht doch irgendwie interessant? Jetzt haben wir gerade in den letzten Monaten, in den letzten Jahren eben diese Bewegung gesehen, dass die FPÖ als Protest gegen die regierenden Parteien unter anderem auch wohl so erfolgreich geworden ist am rechten Spektrum. Jetzt sehen wir da so eine Art Protestpartei von der linken Seite. Ist das vielleicht was sich auch in ganz Österreich durchziehen könnte?
Absolut. Also ich glaube schon, dass es gewisse Lehren gibt, die man aus dieser Wahl ziehen kann, auch wenn es nicht direkte Ableitungen gibt, die man aus dieser Wahl treffen kann. Eine Lehre ist da auf jeden Fall, was du jetzt auch gerade angesprochen hast, dass es im Wahlverhalten vieler Menschen ganz offenkundig kaum noch um die Frage links oder rechts geht. Ich würde sagen, das sind vielleicht inzwischen fast veraltete Kategorien. Meine These würde lauten, es geht da viel mehr um Nonkonformismus. Also darum, dass die Menschen die Nase voll haben vom bekannten politischen Personal und das auch abwählen wollen. Das hat eben bestimmt auch mit Protest zu tun, aber auch mit einer gewissen Ablehnung gegenüber der etablierten Politik an sich. Das zeigt sich ja in eigentlich allen Umfragen zu diesem Thema. Und zweitens, was ich auch ganz interessant finde als Lehre aus dieser Salzburg-Wahl, die vielleicht hoffentlich jemand ernst nehmen könnte, ist, dass in Salzburg, wie auch öfter auf regionaler Ebene, muss man sagen, ein Wahlkampf völlig ohne Dirty Campaigning auskommt. Also ohne, dass sich ständig alle beschimpfen und irgendwie alle auf einen losgehen und ich weiß nicht, man sich nie recht geben kann und immer nur gegeneinander. Und wenn die eine Partei das sagt, dann muss man einfach mal aus Prinzip dagegen sein, was ja irgendwie keiner mehr hören kann, ja. Und da hat auch Dankl, muss man sagen, in diesem Wahlkampf ja seine Gegner mehr eigentlich fast mit Samthandschuhen angegriffen. Also da würde ich sagen, es wäre zumindest schön, wenn man sich das im österreichweiten Wahlkampf dann zum Vorbild nehmen würde.
Ein frommer Wunsch. Schauen wir, ob es wirklich dazu kommt. Vielleicht doch eher unwahrscheinlich. Wird auch spannend, ob dieses grundsätzliche Protestwählen dann am Ende doch wieder der FPÖ nutzt oder vielleicht anderen kleineren Parteien, wie zum Beispiel der Bierpartei. Wir werden es sehen in den vielen weiteren Wahlen, die es in diesem Jahr eben noch geben wird. Aber danke schon mal jetzt für diese bundesweite Analyse nach der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl in Salzburg. Auch dir, Katharina Mittelstädt.
Gerne, Tobi. Danke für die Einladung.
Wir machen jetzt dann gleich noch weiter mit allen anderen wichtigen Meldungen des Tages. Es geht unter anderem um die Lage in Israel und Gaza zum Start des muslimischen Fastenmonats Ramadan. Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Folge von Thema des Tages bis hierhin schon gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Wir freuen uns auch sehr über gute Bewertungen oder nette Kommentare. Also vielen Dank dafür. Wir sind gleich zurück.
Und? Was steht heute noch alles auf Ihrem Plan? Teilzeitjob und Privatleben jonglieren heißt, an tausend Dinge denken. Aber Sie sind jung und schaffen das. Apropos jung. Jetzt können Sie dafür sorgen, dass in der Pension das Geld einmal zum Leben reicht. Sorgen Sie jetzt gegen Altersarmut vor. Kommen Sie in die Bank Austria. Wir beraten Sie gern zu den Lebensversicherungen unseres langjährigen Partners ERGO. Bank Austria.
Ich bin die Franziska.
Ich bin der Martin.
Und wir wollen besser leben.
Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag?
Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf?
Spoiler, ja. Bringt's was, Intervall zu fasten? Wir fragen die, die es wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
Bei Besser Leben, jeden Donnerstag eine neue Folge.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, gestern am Sonntag hat der muslimische Fastenmonat Ramadan begonnen. Im Nahostkonflikt bedeutet das auch immer wieder erhöhte Anspannungen rund um den Jerusalemer Tempelberg. Dieses Jahr war es gläubigen Muslimen bisher aber möglich, die dortige Moschee zu besuchen und auch zu gröberen Zwischenfällen kam es am Sonntag nicht. Im Gazastreifen wird allerdings trotz Ramadan weiter gekämpft. Verhandlungen zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas um eine Feuerpause zu Beginn des Festes sind gescheitert. Im Gegenteil hält der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu an einer Offensive auf die südliche Flüchtlingsstadt Rafah fest, die sich jederzeit ausdehnen könnte. Und das, obwohl sich selbst der US-Präsident Joe Biden mittlerweile immer eindeutiger gegen das Vorgehen der israelischen Armee und die hohen zivilen Opferzahlen in Gaza ausspricht. Für die hungerleidende Zivilbevölkerung dort gibt es zumindest einen Lichtblick. Die USA konstruieren eine Art Pier ins Mittelmeer. Darüber sollen schon bald weitere Hilfslieferungen nach Gaza gebracht werden. Unabhängig von der schwierigen Lage in Gaza wünschen wir allen Menschen, die Ramadan feiern, ein möglichst friedliches Fest. Zweitens, in der Nacht auf heute Montag, österreichischer Zeit, sind die diesjährigen Oscars über die Bühne gegangen. Größter Gewinner war Christopher Nolans Biopic Oppenheimer über den umgangssprachlichen Vater der Atombombe. Oppenheimer wurde unter anderem als bester Film ausgezeichnet, für die beste Regie und den besten Hauptdarsteller Cillian Murphy. Insgesamt hat es 7 Oscars für Oppenheimer gegeben. Wer Oppenheimer sagt, muss auch Barbie sagen, wissen wir seit dem Barbenheimer-Hype des vergangenen Sommers. Und das war die andere Seite der Oscars. Einen Preis hat es für Barbie gegeben, für den Filmsong What Was I Made For von Billie Eilish und ihrem Bruder. Nicht ganz überraschend, aber doch interessant, nachdem Barbie im vergangenen Jahr mehr BesucherInnen in die Kinos gelockt hatte als Oppenheimer. Abseits von Barbenheimer gab es 4 Preise für die feministische Frankenstein-Variation Poor Things, etwa für Hauptdarstellerin Emma Stone oder für die Doku 20 Days in Mariupol über den Ukraine-Krieg. Aufreger oder Skandale wie die Will Smith-Ohrfeige von 2022 hat es dieses Mal aber keine gegeben. Trotzdem verlinken wir zur Feier des Tages unsere wunderbaren Podcast-Folgen zu Oppenheimer und Barbie aus dem vergangenen Jahr in den Shownotes. Und drittens, warum veröffentlicht Kate Middleton, die britische Royal, ein manipuliertes Foto? Das fragen sich gerade viele Menschen. Gestern am Sonntag, zum britischen Muttertag, hat der offizielle Twitter- oder Ex-Account des Kensington Palace ein Bild von Middleton und ihren Kindern veröffentlicht, das sogleich von der Online-Community zerlegt wurde. Das Lachen der Abgebildeten wäre unnatürlich und einige Stellen im Bild seien offensichtlich per Photoshop oder Ähnlichem bearbeitet. Beim Hineinzoomen sieht man das dann auch sehr offensichtlich, da passen zum Beispiel Arme und Kleider nicht ganz zusammen. Das hat schließlich sogar mehrere Fotoagenturen dazu veranlasst, das Bild wegen Manipulation aus ihren Archiven zu entfernen. Die Prinzessin von Wales selbst hat sich mittlerweile in einem Posting dafür entschuldigt und gesagt, sie hätte sich aus Spaß mit der Bildbearbeitung gespielt. Trotzdem auffällig, dass das erfahrene Presseteam der britischen Royals sich nichts dabei gedacht hat. Brisant ist das deswegen, weil Kate Middleton seit einer Operation im Januar keine öffentlichen Auftritte mehr hatte, was zu unzähligen Verschwörungstheorien geführt hat. Jetzt wird diskutiert, ob man Middleton einfach ihre Privatsphäre lassen sollte oder ob die Royals für eine transparente Kommunikation gewissermaßen verantwortlich sind. Mehr zur Diskussion inklusive einiger lustiger Memes können Sie auf der Standard.at finden. Dort lesen Sie auch alles andere zum aktuellen Weltgeschehen. Wenn Sie jetzt noch nicht genug von Standard Podcasts haben, dann kann ich Ihnen die neueste Folge von Inside Austria empfehlen, falls Sie die noch nicht gehört haben. Es geht um den zweiten Teil des Spionagekrimis rund um Jan Marschalek, den österreichischen Milliardenbetrüger. In der zweiten Folge geht es um das Netzwerk von Marschalek, das bis in den österreichischen Geheimdienst reicht. Und kommenden Samstag kommt dann der dritte Teil raus, da geht es um Marschaleks geheime Identität in Russland. Inside Austria finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann schicken Sie die gerne an podcast@derstandard.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann geht das, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Alle Infos auf abo.derstandard.at. Ich bin Tobias Holub. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Was steht heute noch alles auf Ihrem Plan? Teilzeitjob und Privatleben jonglieren heißt, an tausend Dinge denken. Aber Sie sind jung und schaffen das. Apropos jung. Jetzt können Sie dafür sorgen, dass in der Pension das Geld einmal zum Leben reicht. Sorgen Sie jetzt gegen Altersarmut vor. Kommen Sie in die Bank Austria. Wir beraten Sie gern zu den Lebensversicherungen unseres langjährigen Partners ERGO. Bank Austria.
Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll.
Ein Korruptionsskandal jagt den anderen.
Österreich hat in den letzten 30 Jahren viel über Klimaschutz gesprochen, aber zu wenig getan.
Die Politik verschläft die Klimakrise.
Die Behörden haben alles richtig gemacht.
Fehler vergisst man, statt daraus zu lernen.
So sind wir nicht. So ist Österreich einfach nicht.
Aber wie ist Österreich dann?
Das wollen wir bei Inside Austria herausfinden.
Wir blicken auf die großen österreichischen Skandale. Von Ibiza bis Ischgl.
Wir wollen wissen, wer dafür in der Politik die Verantwortung trägt.
Und wir schauen genau hin, wo Österreich über seine Grenzen hinaus mitmischt. Vom Wirecard-Skandal bis zum Ukraine-Krieg.
Das ist Inside Austria von Standard
und Spiegel. Jeden Samstag eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt.